Verlangen nach Gott aus fremdem Land. Eine Unterweisung der Söhne Kora vorzusingen. Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreibt meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach deinem lebendigen Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Meine Tränen sind meine Speise, Tag und Nacht, weil man täglich zu mir sagt, wo ist nun dein Gott? Daran will ich denken und ausschütten mein Herz bei mir selbst, wie ich einherzog in großer Schar, mit ihnen zu wallen, zum Hause Gottes, mit Frohlocken und Danken in der Schar derer, die da feiern. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm danken, dass er mein Angesichtshilfe und mein Gott ist. Mein Gott, betrübt ist meine Seele in mir. Darum gedenke ich an dich aus dem Land am Jordan und Hermon, vom Berge Misar. Deine Fluten rauschen daher und eine Tiefe ruft die andere. Alle deine Wasserwogen und Wellen gehen über mich. Am Tage sendet der Herr seine Güte und des Nachts singe ich ihm und bete zu dem Gott meines Lebens. Ich sage zu Gott, meinem Fels, warum hast du mich vergessen? Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich drängt? Es ist wie Mord in meinen Gebeinen, wie mich meine Feinde schmähen und täglich zu mir sagen, wo ist nun ein Gott? Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er mein Angesicht Hilfe und mein Gott ist. Psalm 43. Gott schaffe mir Recht und führe meine Sache wider das unheilige Volk und errette mich von den falschen Volk und bösen Leuten. Denn du bist der Gott meiner Stärke. Warum hast du mich verstoßen? Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich dränget? Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten und bringen zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung, dass ich hineingehe zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist, und zu dir, Gott, auf der Harfe, danke, mein Gott. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist.
Ich freue mich, dass wir heute so zahlreich hier sind. Das haben wir, wie ich das sehe, wenn ich in die Runde blicke, nicht nur dem Chor zu verdanken, dem wir es natürlich auch zu verdanken haben. Ich bedanke mich für die schöne Musik bei allen, die sich heute daran beteiligen, an der Orgel, am Blech, beim Chor. Es wurde immer ein Satz wiederholt in diesem Stück von Telemann, der bekannteste und auch eindrücklichste aus diesem Psalm. Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Hört sich ziemlich ernst an. Es scheint, dass da jemand ganz schön in der Krise ist. Wenn Paulus, das ist jetzt ein großer Sprung, aber wir kommen gleich zum Psalm zurück. Wenn Paulus an die Gemeinden schreibt, dann hat man das Gefühl, ihm geht es immer darum, dass das weiter wachsen kann, was er gegründet hat. Deswegen schreibt er dahin. Diese Gemeinden sollen wachsen. Die Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu sollen in ihrem Glauben vorankommen. Und so schreibt er einen Satz an die Gemeinde in Kolosse. Kolosser 3, Vers 16 steht das. Da sagt er, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Das finde ich schon schön, diesen Ausdruck. Reichlich unter euch wohnen, also gebt ihm Heimat. Lehret und ermahnet einander in aller Weisheit mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt Gott dankbar in eurem Herzen. Lehren und ermahnen, sagt er, das gehört dazu, dass wir im Glauben bleiben, dass wir vorankommen, dass wir wachsen. Und dann erwähnt er gleich Psalmen. Einige Psalmen, und unser heutiger Abschnitt, Psalm 42 gehört dazu, Und ich sage immer Psalm 42, aber ihr habt es ja schon mehrmals gehört, man hat ihn in der Mitte unterteilt, es sind eigentlich zwei, 43 gehört auch dazu, aber wenn ihr es seht, ist es auch gedruckt in meiner Bibel wie einer. Und ich werde nur von Psalm 42 reden, meine dann aber das Ganze. Dieser Psalm ist so einer, das ist einer, der eine Überschrift hat und da steht, ich weiß nicht, bei Luther steht, eine Unterweisung. Der Fachausdruck ist ein Maskil, das steht noch in der Elberfelder und anderen Übersetzungen, steht ein Maskil. Das ist eine Unterweisung, also eine Lehre. Genau das, was Paulus meinte, findet hier statt. Dieser Psalm will uns lehren und ermahnen, er will uns was beibringen. Das wird hier als Überschrift sogar gesagt. Der Psalm ist dafür da, dass ihr was lernt. Und wenn man ihn liest, sieht er gar nicht nach Unterweisung aus. Also es hört sich gar nicht so an wie so ein Oberlehrer, der einem was beibringen will. Vielleicht ist das schon das Geniale an diesem Psalm. Man hat ja eher den Eindruck, man wird hier Augenzeuge von jemandem, der tief in der Krise sitzt und dessen Inneres zu Gott schreit, mit ihm im Dialog ist. Also mehr als, dass man den Eindruck hat, dass man unterwiesen wird und was lernt. Und das finde ich genial daran, denn am effektivsten, und das wissen die Lehrerinnen und Lehrer hier zu bestätigen, die hier mit Kindern und in der Unterweisung arbeiten oder auch mit Erwachsenen, am effektivsten lernt man, wenn man es nicht merkt. Habt ihr das schon mal festgestellt? Kinder, die spielen zum Beispiel. Früher sagten wir, die spielen nur. Heute weiß man, das Wort nur ist Quatsch. Denn wenn sie spielen, dann lernen sie. Alles, was wir heute an Fähigkeiten haben, das körperlich, motorisch ist und vieles auch sozial oder mental, haben wir gelernt im Spiel. Weil wir Stund um Stund, Jahr um Jahr am liebsten immer gespielt haben. Und keiner hat uns gesagt, lern das mal. Deswegen ist es ja auch die große Vertreibung aus dem Paradies, wenn wir dann in die Schule kommen und dann auf einmal sagen, jetzt müssen wir lernen, ein Buch und hinsetzen. Also am effektivsten lernen wir, wenn wir es gar nicht merken. Wenn jemand uns so begeistert mit irgendwas, dass wir lauter Fragen haben und am Ende unser Wissensdurst gestillt wird und dann haben wir was gelernt, ja, und haben es gar nicht gemerkt. Das passiert hier auch. Und nun möchte ich ein paar Punkte machen, was ich lerne, wenn ich diesen Psalm lese oder weil ich diesen Psalm gelesen habe. Was habe ich gelernt? Und ich glaube, jede von euch, die diesen Psalm lesen würde und ein bisschen rigoros darüber nachdenken würde, hätte vielleicht andere Punkte, andere Dinge, die er oder sie herausheben würde. Das Erste, was ich lerne, ist, dass der Hirsch nach frischem Wasser schreit. Das haben wir ja mal gehört. Das Problem ist, ich bin kein Jägersmann, ja? Bin jetzt auch nicht so ein Naturbursche, ich wohne auch jetzt nicht irgendwie am Wiesenrand. Ich weiß nicht so recht, wie ich mir das vorstellen soll. Ne? Einen Hirsch habe ich schon mal gesehen. Aber wie der schreit jetzt in dem Moment, wo ihm nach frischem Wasser ist, weiß ich nicht. Stell mir das irgendwie beeindruckend vor, sonst hätte es seinen Niederschlag nicht gefunden in diesem Psalm. Ne? Das muss wohl irgendwie ein Bild gewesen sein, wo der Psalmist dachte, Mensch, genau so geht's mir auch. Das habe ich doch hier immer vor Augen. Nur ja, ich habe keinen Hirsch, aber ich habe eine Katze zu Hause, einen Kater. Okay? Und dieser Kater, wie viele Haustiere, der hat einen Hau. Ne? Also viele Haustiere, irgendeinen Tick haben wir ja alle. Und unser Kater, der heißt Bruno. Das ist jetzt nicht sein Tick, das war unser, dass wir ihn so genannt haben. Der heißt Bruno. Und der steht auf Wasser. Katzen stehen normalerweise nicht auf Wasser. Ne? Aber unser liebt Wasser. Jetzt nicht so sehr, dass er sich duschen lassen möchte. So weit geht es nun auch nicht. Aber bei uns ist das so, sobald irgendwo ein Zimmer aufgemacht wird oder ein Raum, wo ein Wasserhahn ist, oder wir gehen ins Bad oder ins Klo oder in die Küche und da ist ein Wasserhahn, da ist er sofort im Becken drin. Sofort. Dann maunzt er und dann will er sich vergewissern, ist diese Quelle noch aktiv? Und dann müssen wir so ein bisschen aufmachen. Oft trinkt er dann was. Ich meine, er kriegt auch ein Schälchen, ne? Hat aber eher symbolischen Charakter. Da geht er hin. Aber er muss sich vergewissern, dieses Wasser ist frisches Wasser und es funktioniert noch. Da kann man nach ein paar Sekunden kann man das wieder ausstellen, hat er, so, das geht noch. Und wenn man ganz schlimm ist, wenn man Vasen auf den Tisch stellt, dann muss er dann mit seinem Rüssel so tief da rein, bis unten ans Wasser, und da hat er uns schon so manche Vase umgekippt. Kriegen wir ihm nicht beigepult, dass wir sagen, du hast Wasser, du kriegst das auch jeden Tag frisch gemacht, kein Problem. Aber nein, er muss Wasserquellen aufmachen. Also, wäre ich der Psalmist gewesen, hätte ich es ein bisschen anders formuliert. So einen hätte ich dann reingenommen. Das lehrt mich so, wie der sich immer wieder vergewissern muss, es ist genug Wasser da. So geht es dem hier auch. Und wir merken gleich, ob wir das Bild verstehen oder nicht. Da ist einer, der vergleicht das mit seiner Beziehung zu Gott. Er sagt, so wie dieses Tier lechzt nach frischem Wasser, allein schon dieses Wort, das finde ich so schön, da ist so viel trockener Mund dabei, da weißt du gleich, was gemeint ist. So geht es meiner Seele in Bezug auf Gott, so verlange ich nach Gott. Das heißt, nun habe ich zwei Fragen in meiner Brust. Es ist ja ein Lehrpsalm, will uns was beibringen. Und die erste Frage ist, geht mir das eigentlich auch so? Ich nehme es mal persönlich, ne? Lad euch ein, das auch zu tun. Würde ich das auch mit solch starken Worten ausdrücken? Geht es meiner Seele auch so? Das ist keine rhetorische Frage, das stelle ich wirklich. Ist das etwas mir Bekanntes? Würde ich mich in meinem Verhältnis zu Gott so bezeichnen, dass ich sage, Mensch, dass mein ganzes Inneres drängt, sich schreit nach Gott, möchte ihn bei mir haben. Und ich werde im dritten Punkt heute noch mehr darauf eingehen. Und dann gibt es noch eine zweite Frage bei diesem Verlangen nach Gott. Ich frage mich, ganz ungeachtet von unserem Impuls, die Dinge immer persönlich auf uns zu beziehen, ob uns das so geht und wenn nicht, woran das liegt und ob das so sein müsste, ob das hier nicht auch schon eines der Lehrstücke ist, das, was uns dieser Psalm beibringen will, über die menschliche Seele, über den Menschen im Allgemeinen. Eine allgemein menschliche Aussage. Könnte es sein, dass der Psalmist uns sagen will, dass jede menschliche Seele dieses Verlangen zu Gott hat? Ist eine schwierige Frage, oder? Wahrscheinlich fallen euch spontan wie mir ein paar Leute ein, wo ihr sagt, nee, also der nicht, ne? Vielleicht nicht dieses Verlangen in jedem Augenblick, vielleicht nicht in der Klarheit, mit der es hier zum Ausdruck kommt, dichterisch, dicht. Da steht ja sogar in Vers 4, in Vers 11 wird es wiederholt. Ins Gegenteil verkehrt, die Spötter fragen mich, wo ist nun dein Gott? Selbst hinter dieser Frage, spöttisch gemeint, kann man noch ablesen, dass es wahrscheinlich eine allgemein menschliche Frage ist, die doch vorhanden ist. Denn mancher Spott ist innere Wahrheit, die ins Gegenteil verkehrt wird. Ich glaube nicht, dass hier nur die fromme Seele gemeint ist, die des Dichters und vielleicht desjenigen, der sich dort mit identifizieren kann, sondern hier spricht die menschliche Seele. Wir leben ja heute, wir können das nie oft genug betonen, in der sogenannten postmodernen Zeit. Also nicht nur modern, wir sind postmodern. Ein Kennzeichen davon, und wir kennen das alle aus unserem Bekanntenkreis und Freundeskreis, ist, dass das traditionell Kirchliche, wenn es schon nach Institution riecht, ne, ist nicht angesagt, kommt überhaupt nicht gut an. Leute wollen was Lebendiges, was Frisches, was eben nicht institutionell ist, was echt menschlich ist. Und wenn da schon hunderte von Jahre von Geschichte und Dogmen hinterstehen und so, dann haben sie schon so den Verdacht, das könnte schiefgehen. Da sind andere Motivationen drin. Sie misstrauen zum Beispiel Hierarchien, dass einer eben höher ist als der andere. Zu Recht. Sie misstrauen teilweise auch Liturgien, wenn sie nicht echt sind, wenn da der Verdacht aufkommt, hier ist eine Form, die wird immer so durchgeführt, aber wissen die dann auch, was die da machen? Trotzdem, wenn man sich mit diesen Menschen unterhält, wenn man ein bisschen sensibel ist, genau hinhört, dann spürt man den trockenen Mund. dann spürt man, dass ihre Seele nach Gott schreit. Dass sie eigentlich zu Gott hinwollen, sie wissen nur noch nicht wie. Oder wir wissen nur noch nicht wie. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Das ist ja die Frage, das ist eine der Kernfragen hier in diesem Psalm. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Das ist ja ein Verlangen, ein tiefes Verlangen nach Gottes Schau. Und Gott schauen, damit meint er nicht irgendwie, ach guten Tag, du bist auch da, sondern dass meine Seele ihr Gegenüber findet, ihre Heimat. Und diese Frage treibt viele Menschen um. Manche treibt es in die Esoterik, manche sogar in die Einnahme von Drogen oder die Depression. Und das ist die Lektion, die ich als erstes habe aus diesem Psalm. Wenn du Mensch bist, dann, glaube ich, sehnst du dich nach Gott. Du kannst es nicht immer in dieser Klarheit ausdrücken, in dieser Deutlichkeit und Schärfe, aber deswegen steht es natürlich hier für uns auch als Menschen. Dieses Verlangen, der Psalmist spürt es ja sozusagen physisch. Er hat es, es ist fast eine Psychosomatik, weil er kennt diesen Gott. Es verlangt nach ihm nach ihm, und er hat das Gefühl, irgendwas, das habe ich das Gefühl, ist in der Krise, dass er das so klar zum Ausdruck bringt. Das Verlangen nach Gott ist das Erste, was ich gelernt habe aus diesem Psalm. Das Zweite ist, was ich überschrieben habe als innerer Dialog. Wenn ich genau hinschaue, gibt es zwei Gründe, warum ich diesen Psalm mag. Ich habe das diese Woche festgestellt. Erstens, ihm fehlen die gruseligen Teile, die in vielen anderen Psalmen drin sind. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr Psalmen liest. Das ist immer so schön und auf einmal schlagen die um und dann kriegen die anderen abgewatscht. Das sind so die gruseligen Teile. Die fehlen hier. Den kann man von A bis Z lesen, ohne dass man ins Schwitzen kommt. Das ist aber nur eine persönliche Randbemerkung. Das Zweite, was ich festgestellt habe an diesem Psalm, ist, dass er gar nicht so frömmelnd ist, auch wenn von Gott die Rede ist. Also frömmelnd in einem überaus dick aufgetragenen geistlichen Sinne, meine ich. Denn ich habe festgestellt, dass zumindest in dem Abschnitt, den wir als Psalm 42 haben, also die ersten zwei Drittel, es überhaupt keine direkte Ansprache Gottes gibt. Das ist mir erst aufgefallen, als ich das sah. Das ist gar kein Dialog mit Gott, der hier stattfindet, sondern als erstes ist es ein innerer Dialog. Er spricht ja immer mit seiner Seele. Ne? Er sagt, meine Seele, was tust du da? Und dir geht es so. Und warum geht es dir nicht so? Und was hättest du denn ganz gerne? Das ist ein Zeichen dafür, dass da jemand in einem inneren Gespräch mit sich selber ist. Das ist ein gutes Zeichen. Wir wissen ja nun, dass wenn das Alte Testament Seele sagt, meint es nicht das, was es für einige Christen, zu denen wir nicht gehören, meint, also irgendeine Nicht-Materie, die unabhängig nach dem Tode weiterlebt, sondern es bedeutet im Alten Testament anerkanntermaßen immer einfach Leben, die Tatsache, dass ich ein lebendiger Mensch bin. Und die Lebendigkeit, die zeigt sich hier dadurch, dass ich im Dialog sein kann mit mir selber. Das ist also ein Zeichen für seelische Gesundheit. Ich habe einen Zugang zu mir selber. Ich kann mit mir rechten. Das ist die Voraussetzung ja dafür, dass ich auch Entscheidungen treffen kann. Wenn ich nur ein Impulsgesteuerter bin, dann überlege ich ja nicht, was ich mache, dann mache ich nur. Aber hier ist jemand im inneren Dialog. Wir haben ja gesagt, der Kerl, der das hier geschrieben hat, dem geht es offenbar nicht gut. Also das ist deutlich abzulesen. Der ist ganz schön gebeutelt. Der zweifelt auch ganz ordentlich. Er drückt das aus, was ich auch in der Seelsorge immer wieder höre, Klammer auf, auch von mir selber kenne, Klammer zu. Gott ist irgendwie weit weg. Und die guten Zeiten sind lange vorbei und die Umstände sind nicht prickeln und die Freunde sind Feinde. Um das alles zusammenzufassen, was im Psalm dann kommt. Und das Ganze kulminiert, hat seinen Höhepunkt in der rhetorischen Frage, warum hast du mich vergessen? Deswegen sage ich, dem geht es wirklich nicht gut. Warum hast du mich vergessen? Das ist das Gefühl, was er hat. Gott hat mich vergessen. Was ist nun daran Unterweisung? Was lernen wir? Das Erste, was ich daran lerne, ist, und deswegen habe ich das in diesen Punkt gebracht, ist, der innere Dialog funktioniert noch. Er ist noch vorhanden. Es ist nicht nur eine reflexartige Reaktion hier vorhanden. Und dieser innere Dialog, das lerne ich, darf nicht abreißen. Auch in der Krise nicht. Dieser Mensch hat Zugang zu seinem Inneren. Er ist zwar in einer Situation, in der er fast wörtlich neben sich steht, so sagen wir stehen neben uns, wenn wir uns selber betrachten können und sagen, was mache ich da eigentlich jetzt, wie geht's mir? Aber damit kann er die Situation auch analysieren, er kann sie beschreiben und am Ende, wie wir sehen werden, auch in den Griff bekommen. Ich glaube, das will uns dieser Maskil, diese Unterweisung sagen, bleibe auch mit dir selber, mit deinem Inneren in einem Dialog. Dann kommst du auch, und das ist die dritte Strophe dann, in den Dialog mit Gott. Der Inhalt des Dialoges, und das wissen wir aus dem Psalm im Allgemeinen, kann und muss einfach ehrlich sein. Das kann auch schon mal das Jammern sein, die Klage, die Anklage, der Vorwurf, das Meckern oder das Draufdreschen auf den Feinden. Aber ehrlich, es ist noch ein Dialog vorhanden. Beschreibe Gott deine Situation, deine Gefühle, deine Zweifel, nachdem du sie mit dir selber ausgefochten hast. Und eine letzte Erkenntnis steckt, also für mich Lektion, steckt in dieser Unterweisung, in diesem Psalm. Ich habe eben die Frage aufgeworfen, gesagt, dass ich sie jetzt in diesem dritten Abschnitt beantworten werde oder möchte. Es ging um die Frage nach dem Verlangen nach Gott und danach, ob ich das denn auch bei mir so beschreiben würde. Also kann ich das auch so sagen, dass meine Seele so nach Gott verlangt. Man erwischt sich ja manchmal dabei, dass man so ein paar Tage oder wenn man Urlaub hat, dann irgendwann feststellt, oh, naja, also so das ganze Geistliche, da habe ich mich jetzt die letzte Zeit nicht drum gekümmert und werde ich wohl wahrscheinlich nicht so ein Verlangen haben. Offensichtlich ist es bei dem ja so, also bei dem Psalmisten hier, dass ihm jede Menge Gedanken und Erfahrungen quälen und richtiggehend hintreiben zu Gott. Wenn es so ist, dann ist es gesund, das will uns der Psalm sagen. Und es hat etwas mit den Fragen zu tun. Das ist nämlich das, was mir auch aufgefallen ist, dass der Psalmist jede Menge Fragen hat. Ist euch das auch aufgefallen? Eigentlich ist das nur eine Frage, die er stellt. Immer wieder in abgewandelter Form. Das ist die typisch menschliche, es ist auch die typisch logische Frage in Zeiten der Not und in Zeiten der Krise, nämlich die Frage, warum? Die Frage, warum, kommt hier immer wieder vor. Warum betrübst du dich, meine Seele? Warum hast du mich vergessen? Warum muss ich so traurig sein? Alles Warum-Fragen in diesem Psalm. Und das sind echte Fragen. Und das sind quälende Fragen für ihn. Genauso wie sie uns quälen, wenn wir zum Beispiel einen traurigen Verlust hinnehmen müssen, eine Katastrophe passiert, was auch immer. Das kennen wir, wenn es uns schlecht geht und wenn wir keinen Sinn mehr machen können von dem, was passiert. Und wir kennen auch die zweite Erfahrung, nämlich, dass immer wenn wir in Situationen kommen, wo wir diese Frage stellen, warum ist mir das passiert? Warum trifft das mich oder warum trifft das die armen Menschen, die da jetzt beim Erdbeben umkommen? Wir kriegen die eigentlich nie beantwortet. Ist euch das schon mal aufgefallen? Also stellen tun wir sie immer, aber so wie wir sie gerne beantwortet hätten, sodass irgendjemand mal sagt, also das ist deswegen, ich erkläre dir das mal eben. Und dass wir dann sagen, ja, jetzt kann ich das verstehen. So kriegen wir die nie beantwortet. Sie tauchen immer wieder auf. Warum geht es überhaupt Leuten schlecht und noch schlimmer, guten Leuten schlecht? Und sie entlarven hier deutlich diese Fragen, wie sie eigentlich gemeint sind. Selbst wenn wir sie immer wieder stellen, anhand hungriger Kinder, Naturkatastrophen, Ungerechtigkeiten aller Art. Es geht beim Stellen dieser Frage nämlich, ich gebe es ungern zu, eigentlich auch immer um uns. Eigentlich auch immer ein bisschen mehr um uns als um die anderen. Auch wenn wir Mitleid fühlen, dann leiden wir darunter, dieses Mitleid zu fühlen und wir hätten gerne Antwort darauf. Ich hatte mal in einer Kinderfreizeit so einen kleinen Stöpsel dabei, der hat sich beim Fußball den Knöchel verzerrt. Und da musst du immer rumhumpeln. Das war so ein bisschen einer von der jammerigen Sorte, ne? Und dann hat er noch eine Erkältung obendrauf bekommen, ne? Und dann bin ich abends zu ihm ins Zimmer, wollte ihm da sein Zeug zum Gurgeln bringen und was man alles, so ein bisschen die Brust einreiben und ein bisschen betüdern. Und dann saß er da so im Bett und sagte, warum ich? Als ob ich nicht schon genug zu leiden hätte, sagte er. Der war so 8, 9, ne? Als ob ich nicht schon genug zu leiden hatte. Jetzt muss ich auch noch gurgeln, weil es im Hals kratzt. Genauso entlarvt es auch der Psalm hier. Warum ich? Warum muss ich traurig sein? Also es geht dabei auch immer um uns. Warum dürfen meine spotten? Die Warum-Frage bezieht sich also immer in erster Linie auf uns, nicht auf andere. Auch wenn wir Mitleid wirklich haben, echtes Mitleid. Aber wir spüren es. Zur letzten Station, damit zum Ende. Wir haben ja gelernt, wir tragen in uns eine tiefe Sehnsucht nach Gott. Daran glaube ich fest. Wir haben gelernt, es ist gut, sich in den inneren Dialog zu begeben. Und es ist auch gut, diese Fragen zu stellen, auch wenn sie nicht immer so beantwortet oder meist nicht so beantwortet werden, wie wir es gerne hätten. Aber bietet der Psalm uns auch eine Lösung? Was bietet er uns an? Gibt es Antworten auf die Warum-Fragen und wenn ja, welche? Gibt es ein göttliches Eingreifen, eine Stimme aus dem Himmel, eine Erfahrung, ein Wunder? Beides oder alles das? Nein. Der Psalm lehrt uns, dass dieser Mensch sich hier eines bewahrt hat. Und das ist das eigentlich Beeindruckende für mich an diesem Psalm. Die Hoffnung. Der hat noch die Hoffnung. Ich habe mich nämlich immer gefragt, Mensch, das klingt ganz schön bitter, die Fragen, die er stellt. Aber es klingt nie depressiv. Es klingt nie hoffnungslos. Es klingt nie wirklich dramatisch. Er rutscht nicht wirklich ab. Und die Antwort ist nämlich der Refrain, an dem erkennen wir auch, dass die beiden Psalmen zusammengehören, der immer aus einer Frage besteht, die ja bekannt ist. Warum betrübst du dich, meine Seele, und bist unruhig in mir? Und dann plötzlich kommt immer wieder in diesem Psalm, also dreimal, nach jeder Strophe eine ganz ruhige, besonnene, fast gelassen wirkende Antwort, die tief verwurzelt ist in dem, was ich mir auch wünsche. Dann sagt er, harre auf Gott, das heißt warte auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Immer wieder. Egal wie groß die Not ist, sagt er, das wird Gott richten. Damit will uns dieser Unterweisungspsalm etwas ganz Wichtiges lernen. Man kann ganz unten sein in seinem Leben. Und manche sind es vielleicht auch gerade im Moment. Mit all den Vorwürfen, Fragen und Zweifeln, die dazugehören. Aber auch das ist vorübergehend. Das Lied, was wir gesungen haben am Anfang. Größer als die Not ist der Helfer. So ähnlich war es da ausgedrückt. Es gibt auch immer ein Auftauchen aus der Krise, ein Ende, die Begegnung mit Gott, das Ende des Leids. Das ist die zentrale Botschaft der Bibel im Übrigen. Hoffnung, Hoffnung darauf, dass Gott kein Ende hat, aber die Not hat ein Ende. Und das kann nur als Trost rüberkommen, kann sich tief verankern in der Seele. Damit schließt sich die Klammer zur Sehnsucht nach Gott. Denn wer Sehnsucht nach Gott hat, der beweist dadurch, dass er noch hofft. Sehnsucht ist nur ein anderes Wort für Hoffnung. Ja? Und diese Sehnsucht ist eine besondere, denn sie fragt nicht, und das ist ein schöner Satz, den ich gelernt habe, den möchte ich euch als letzten mitgeben hier. Und dann mache ich auch Schluss. Denn sie fragt nicht nach dem, was sie von Gott hat, diese Sehnsucht, sondern nach dem, was sie an ihm hat. Das ist das Geheimnis dieses Psalms. Dieser Mensch hier begehrt Gott nicht, weil er etwas von ihm will, sondern weil er ihn will. Das ist die hohe Schule hier. Dieser Mensch möchte nicht Vergebung von Sünden in erster Linie, oder dass ich mich besser fühle, das wollen wir alle irgendwie. Aber der Psalm macht irgendwie deutlich, und deswegen ist die Wiederholung auch in diesem, was der Chor gesungen hat, er will Gott selber sein Angesicht schauen. Auch wenn es ihm dreckig geht, will er das immer noch. Er bringt das nicht damit in Verbindung. Er sagt nicht nur, wenn es mir schon dreckig geht, dann will ich auch dein Angesicht nicht mehr sehen. Aber er sagt, das will ich. Ich will Gott selber. Und das ist vielleicht die größte Lektion für mich. Das ist die Frage, mit der ich euch uns in diese Woche schicken möchte. Lieben wir Gott, weil wir von ihm etwas erhalten wollen und bekommen, oder weil wir ihn wollen? Amen.